Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total auf meinen heutigen Gast. Und zwar habe ich Annalena Hoffmann bei mir zu Gast. Sie ist Anwältin in Stuttgart und ich habe sie vor kurzem auf einem digitalen Networking-Event kennengelernt. Und als ich gehört habe, dass sie Anwältin ist und sich ganz besonders im Bereich Bildrecht auskennt, habe ich sie sofort eingeladen, dass wir hier mal gemeinsam darüber sprechen, denn ich merke immer wieder auf Instagram, dass da eine ganz große Unsicherheit herrscht und dass viele nicht wissen, wie sie mit Sprüchen und Letterings vorgehen dürfen, was darf man abmalen, was darf man posten, was muss man beachten, was passiert auch, wenn man sein eigenes Lettering irgendwo kopiert sieht und nachgemacht sieht, wie kann man da vorgehen, wie kann man sich davor schützen und genau, was ist überhaupt alles so erlaubt. Und ich freue mich, dass ihr ganz viele Fragen gestellt habt. Die werde ich heute stellvertretend an Annalena richten und bin ganz gespannt, was sie uns sonst noch so auf den Weg mitgibt, damit wir in Zukunft rechtlich alle Bescheid wissen. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ein kurzer Hinweis noch vorab. Dieser Podcast behandelt verschiedene Rechtsthemen und dient zur reinen Information. Und ich möchte dich bitten zu beachten, dass er keine Rechtsberatung darstellt und auch keine individuelle und verbindliche Rechtsberatung ersetzen kann. Herzlich willkommen, liebe Annalena. Ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist und mir Frage und Antwort stehst in deinem Themenbereich.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung.
Ja, es war total spontan ja auch, dass wir uns kennengelernt haben neulich. Und man lernt ja nicht einfach mal so einen Anwalt kennen. Schon gar nicht jetzt in Corona, da lernt man ja gefühlt sowieso gar keine Menschen kennen. Von daher habe ich mich total gefreut und bin super gespannt auf unser Gespräch. Stell du dich doch erstmal kurz vor. Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie war so dein beruflicher Werdegang? Wie kam es dazu, dass du jetzt Anwältin bist? War das schon immer dein Traum oder wie hat sich das entwickelt?
Ah ja, okay. Also ich bin Annalena Hoffmann. Seit diesem Jahr Dr. Annalena Hoffmann, bin ich ganz stolz drauf. Ich bin in Sindelfingen geboren und jetzt Anwältin in Stuttgart, also könnte man meinen, nicht so weit gekommen, aber ich habe in Freiburg Jura studiert und da dann auch ein Semester mal in Frankreich verbracht und bin auch mal ein bisschen weiter weggezogen als aus Baden-Württemberg raus. Aber ja, ich habe in Freiburg Jura studiert und da hatte ich noch nicht unbedingt so ein Schwerpunkt, wie er sich rauskristallisiert hat inzwischen. Ich hatte schon immer ein Bewusstsein für Recht und Unrecht, ich glaube schon als Kind. Und mir war schon sehr, sehr früh klar, ich würde schon fast sagen, wahrscheinlich so ab 10, 12 Jahre war mir klar, dass ich Anwältin werden muss. Ich habe dann eine Weile auch gedacht, vielleicht wird es auch nicht so und habe dann vielleicht irgendwie soll ich Journalismus oder Politik studieren oder Germanistik, ich liebe Literatur, vielleicht Kunstgeschichte, aber am Ende war es dann doch irgendwie was, in mir war es irgendwie klar, dass es Jura sein muss und es ist als Studium ist es schon immer eine ganz schöne Herausforderung, war auf jeden Fall auch für mich eine Herausforderung, das nimmt viel Zeit und Energie in Anspruch, aber es hat sich gelohnt am Ende. Mein Job jetzt macht mir noch mehr Spaß als das Studium.
Wahnsinn. Also du hast meinen größten Respekt. Ich kenne so ein paar Jurastudenten und kriege das so ein bisschen mit, wie herausfordernd das ist. Von daher, ich finde, wenn man das geschafft hat, dann hat man schon echt jede Menge geschafft. Wie bist du dann zu deiner Kanzlei jetzt gekommen?
Zu der Kanzlei jetzt bin ich fast durch einen Zufall gekommen, aber einen sehr glücklichen Zufall, muss ich sagen. Und zwar war es so, dass ich habe schon im Studium in verschiedenen Anwaltskanzleien gearbeitet und habe dann so den Job so ein bisschen besser kennengelernt. Und dann gibt es auch, wenn man das erste Staatsexamen gemacht hat, gibt es danach ein Referendariat, das sich anschließt. Und das sind so verschiedene Stationen, die man da durchmacht, wo man einfach mal so mit einem Richter zusammenarbeitet oder mit einer Richterin und das kennenlernt. Und dann ist man in der Staatsanwaltschaft und lernt da was. Und dann hat man Anwaltsstationen und muss quasi sich eine Kanzlei aussuchen und da tätig sein und ist dann in der Verwaltung. und so weiter. Und ich bin quasi durch diese ganzen Stationen durchgegangen und habe gedacht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und das war wirklich frustrierend, weil ich einfach auch viele Kanzleien gesehen habe und so dachte, ja, das sind schon nette Leute, ist auch super interessant, aber ich habe nicht so richtig mein Zuhause gefunden. Mhm. Und es ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich da, wo ich eben sehr, sehr viel Zeit verbringe, mich auch total wohlfühle. Und ich habe dann tatsächlich, dann kommt das zweite Staatsexamen, wird dann schriftlich geschrieben und dann müssen ja die Klausuren korrigiert werden und dazwischen gibt es eine Station, die heißt Wahlstation. Das ist die allerletzte Station vor der mündlichen Prüfung und da, mit der mündlichen Prüfung ist dann alles abgeschlossen. Das ist sozusagen also die letzte Station, da gehen ganz viele Leute ins Ausland und besuchen irgendwie eine Botschaft in Südamerika oder so und machen wirklich total spannende Sachen. Und ich habe aber dann quasi gesagt, okay, ich muss was finden, wo ich muss irgendwie für mich was finden, wo ich später mal arbeiten kann oder ich muss mich selbstständig machen. Das war die Alternative. Und dann habe ich mich so ein bisschen in die Stuttgarter Gründerszene reingekommen und habe mich da mit Leuten getroffen, die eben selber aktiv sind, so im Startup Stuttgart e.V. oder eben auch Gründungserfahrung haben und habe halt einfach gesagt, okay, ich muss irgendwie was Eigenes machen, weil ich nicht das gefunden habe, wo ich hin will. Und dann habe ich auf Facebook in einer Gruppe gesehen, dass da ein Dr. Felix Buchmann als Startup-Anwalt empfohlen wurde und habe mir die Kanzlei angeschaut und habe dann gedacht, okay, gut, dann versuche ich einfach da meine Wahlstation zu machen und habe mich da beworben. Und die Kanzlei hieß damals noch anders, aber die Personen sind im Wesentlichen gleich geblieben und wir haben uns weiterentwickelt und vergrößert. Aber seit Mitte 2015 bin ich in dieser Kanzlei und das ist mein Zuhause.
Ja. Wow. Voll cool. Ja. Das ist ja also voll spannend, dass du dazwischen sogar überlegt hast, dich selbstständig zu machen, weil ich weiß nicht, ob ich falsch informiert bin, aber es ist eher ein untypischer Weg, oder? Sich direkt als Anwalt selbstständig zu machen. Oder machen das
ja,
viele?
Nee, genau. Also ich muss sagen, ich hätte mich noch nicht mal als Anwältin selbstständig gemacht.
Ach so, okay.
Genau, muss ich dazu. Also ich hätte so eine App gestartet. Und mir wurde damals aber eigentlich davon abgeraten, von dieser App. Ich habe später aber festgestellt, dass es die gibt. Also die wurde nach mir, hat jemand anderes so eine App gemacht. Dann dachte ich, okay, super, war vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee. Aber ich weiß nicht, ob die erfolgreich ist oder so. Ja. Mhm. Ich hätte mich nicht als Anwältin selbstständig gemacht. Aber das machen manche und da habe ich auch allergrößten Respekt. Also das ist, ich würde sagen, es ist eher ungewöhnlich, aber es kommt schon ab und zu vor und es kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Gebiet und ist man eher ländlich oder eher in der Stadt und wie kann man sich auch einen Mandantenstamm dann akquirieren.
Mhm. Ja, eben. Da gehen ja viele dann eher so in renommierte Kanzleien, um sich eben irgendwie auch einen Namen zu machen oder so, ne?
Genau, ja, also es Wir Juristen müssen natürlich immer überlegen, wollen wir zum Beispiel in eine Großkanzlei, da gibt es sehr, sehr viel Geld und also für sehr, sehr viel Arbeit. Man verkauft sich da eben wirklich teuer hin und da muss man sich halt überlegen, es gibt auch wahnsinnig tolle Teams in Großkanzleien, in denen, glaube ich, schon Kolleginnen und Kollegen von mir ihren Job und ihre Tätigkeit lieben und sich da auch so hingeben. Für mich kam es von Anfang an nicht so in Frage. Also ich bin eher der Typ für kleine Einheiten. Und arbeite auch viel. Also ich muss auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie total wenig arbeite, aber eben, ich bin einfach sehr, sehr zufrieden mit allem, was ich so mache. Und ich bin inzwischen doch Gründerin geworden. Also neben der Anwaltstätigkeit habe ich mit Anwaltskollegen und auch teilweise mit Bekannten aus dem Softwarebereich verschiedene Firmen gegründet. Also es sind auch mehrere inzwischen. Wir haben eine Firma für Datenschutz. Die stellt Datenschutzbeauftragte und Geldwäschebeauftragte. Das ist eine GmbH, da bin ich Gesellschafterin, aber teilweise auch im Hintergrund eben tätig. Dann haben wir noch eine Beteiligungsfirma, die Lando Ventures. Das ist so eine Venture-Firma, die ist an anderen Startups beteiligt. Und inzwischen haben wir auch noch eine Legal Tech-Firma, die Law & Audrey Legal Tech UG. Und da machen wir so ein bisschen Software-Experimente und Projekte im Legal Tech-Bereich.
So ein bisschen hier, so ein bisschen da. Man hat das Gefühl, dein Tag hat 48 Stunden.
Das ist ja der Wahnsinn. Schön.
Krass. Total verrückt. Ich muss ehrlich zugeben, dass mein Bild von Anwälten und von der Arbeit, die Anwälte machen, ist stark geprägt von Suits.
Ah ja.
Das hast du wahrscheinlich öfter. Aber deswegen, ja genau, finde ich es total spannend, da irgendwie so Einblicke zu bekommen. Erzähl mal, wie hast du dann so dein Thema gefunden? Was sind so deine Schwerpunkte dann gewesen, seit du in der Kanzlei arbeitest? Was machst du heute?
Ich finde, so rückblickend sucht man sich ja schon so die Stücke, die dann die Story richtig erzählen, oder man findet so die Fäden, die irgendwie zusammenpassen, die man vorher so gar nicht unbedingt gesehen hätte. Aber ich hatte schon immer einen Schwerpunkt im europäischen Bereich und ich habe mich auch schon immer für die Europäische Union interessiert und eben eine Verständigung über die nationalen Grenzen hinaus. Das heißt, in meinem Studiumschwerpunkt habe ich mich schon so auf Europarecht und Wirtschaftsrecht konzentriert. Mir war relativ schnell klar, dass ich nicht sowas wie Strafrecht oder emotionale Geschichten wie Familien- oder Erbrecht oder Sozialrecht machen will, was häufig von Frauen besetzt wird, muss man sagen. Aber das würde ich mental wahrscheinlich einfach nicht, das würde mich sehr mitnehmen und da hatte ich keine Lust drauf. Und in der Kanzlei machen wir eben sehr viel, oder in dem Team, in dem ich arbeite, das ist sehr geprägt von neuen Rechtsfragen. Also wir machen so Recht der neuen Medien, wir betreuen Startups im E-Commerce, im Wettbewerbsrecht mit Abmahnungen und Verteidigung gegen Abmahnungen, auch eben Urheberrecht oder Bildrechte. Und ich betreue inzwischen da ganz intensiv das Datenschutzreferat. Das hat sich auch fast zufällig ergeben, weil ein Kollege aus der Kanzlei rausgegangen ist und da dann eine Position zu besetzen war. Und in dem Zeitpunkt war ganz neu die Datenschutzgrundverordnung. Das ist eine europäische Verordnung im Datenschutz, die umgesetzt werden muss in allen Unternehmen in der Union. Und das hat mich interessiert. Also ich bin auch technikaffin und ich fand es ganz spannend, eben eine ganz neue Verordnung mitzubegleiten und zu implementieren. Und habe da eben sehr schnell eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten dürfen. Und das finde ich toll. Und jetzt rückblickend habe ich gemerkt, dass ich im Studium schon mal eine lange Seminararbeit geschrieben habe zum Datenschutz im Mehrebenensystem. Und habe quasi, ich habe das aber, glaube ich, auch vergessen mit den Jahren. Ne? Aber ich habe sozusagen im Studium auch schon mit einem datenschutzrechtlichen Schwerpunkt im Europarecht gearbeitet. Und da bin ich heute immer noch.
Das ist ja verrückt, weil dieses Thema Datenschutz, ich erinnere mich noch 2017, da habe ich mich nämlich selbstständig gemacht oder mein Label gegründet und da kam es dann gerade eben so hoch und ich hatte natürlich sofort Angst und dachte so, oh Gott, wie geht das jetzt und bestimmt mache ich irgendwas falsch und keine Ahnung. Und dass du aber sagst, dieses Thema hat so voll dein Herz erobert oder du machst es jetzt voll leidenschaftlich. Ein Thema, was so viele irgendwie so zum Rande ihres Verständnisses gebracht hat oder so, ja, ihres Wissens einfach. Von daher finde ich das immer wieder faszinierend, dass einfach unterschiedliche Menschen sich für ganz unterschiedliche Themen begeistern.
Ja, ich werde auch viel belächelt dafür, das stimmt.
Das glaube ich. Aber total zu Unrecht, weil ich finde es total wichtig, dass es halt genau solche Leute gibt. Ich meine, was würden wir denn machen, wenn es nicht solche sympathischen Menschen wie dich gäbe, die sich damit auskennen und die einen vielleicht so ganz nett irgendwie auch sagen, was man da zu tun und zu lassen hat.
Danke, genau. Ja.
Bei Anwälten hat man ja sonst oft auch gleich Angst, dass sie irgendeinen Fehler finden und einen sofort verurteilen. Ich hoffe, das hast du nicht.
Nein. Anwälte haben, das stimmt, nicht immer den besten Ruf, aber ich glaube, das entwickelt sich auch mit der Zeit. Wenn jemand zu mir sagt, das ist wie Suits, dann sage ich auch mal, ja, das stimmt, genau so ist meine Welt auch. Ich stehe mal in der Kanzlei wie Meghan Markle und sehe super aus den ganzen Tag. Ja.
Bis nachts um 3.
Genau. Ach, ja.
Mega spannend. Sag mal, was wäre so deine, oder wenn du hast vorhin mir erzählt, dass du halt täglich E-Mails kriegst von deinen Mandanten und die quasi dir sagen, hier, wir brauchen deine Hilfe. Welche E-Mail würde so voll, sag ich mal, dein Herz höher schlagen lassen? Also was sind so Themen oder so Anfragen, wo du sagst, geil, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, so. Gibt's sowas?
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also es gibt Projekte, die kommen mit Fragen, die ich einfach extrem spannend finde und dann unbedingt bearbeiten will. Und das sind neue Rechtsfragen oder neue Bereiche. Also ein Unternehmen oder auch ein Großprojekt, wo einfach eine neue Software getestet wird und die macht was mit Big Data oder bestimmte Analytics-Sachen. Oder wir haben im Moment ein ganz spannendes Projekt im Profisportbereich, wo halt die Frage ist, wie weit ist eigentlich der Datenschutz bei so Profisportlern und wie sehr kann ich die eigentlich analysieren? und da Werte erfassen und Informationen über den Körper und die Leistungsfähigkeit und so weiter von Profisportlern oder auch Semi-Profisportlern verarbeiten. Also kommen wir auch in den Bereich von Gesundheitsdaten, der mich wahnsinnig interessiert, weil ich zu dem Thema promoviert habe. Und gerade so im Bereich E-Health sehr tiefgehende Datenanalysen von Menschen, Auswertungen, sowas interessiert mich wahnsinnig, weil die Datenschutzgrundverordnung da auch keine besonders eindeutigen Antworten gibt. Okay. Und da dann das eben rechtlich einzuordnen und Argumente zu finden, dafür und dagegen und wirklich zu denken, ist, das macht richtig Spaß. Ich liebe es, wenn ich bezahlt werde, um zu denken. Das sind die besten Sachen. Ja? Mhm. Wenn wir die Texte für einen Online-Shop machen und eben AGB und Kundeninformation und Widerrufsbelehrung und eine Datenschutzerklärung, die eben total Standard ist, dann sind es auch Sachen, die ich gerne mache, aber das sind eben nicht die Rechtsfragen, wo ich dann sage, wow, das ist jetzt aber total spannend.
Ja. Das reizt mich jetzt irgendwie so, ne? Mhm, das sind halt so die Routinearbeiten dann auch, die gibt es ja immer überall.
Ja, muss auch sein, da bleibt man in der Übung, genau.
Super, super cool. Du, wir haben ja vorab ganz, also quasi in die Community Fragen offen gegeben, dass Leute Fragen stellen, die sie so beschäftigen in diesem Rechtsbereich. Du hast mir auch erzählt, dass du, bevor du dich so intensiv um Datenschutz gekümmert hast, ganz viel mit Urheberrecht und Bildrecht und diesen ganzen Themen. Ich kann sie gar nicht selber so aufzählen. Aber dass du dich damit super gut auskennst und sehr, sehr viel schon beschäftigt hast. Und das sind auch die Themen, die uns als Künstler ja ganz stark beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du da vorab vielleicht schon so ein bisschen einleitend was sagen kannst, so wie du die Künstlerwelt wahrnimmst. Irgendwie scheinst du dich ja auch darin zu bewegen. Wir haben uns ja neulich bei einem Talk kennengelernt, wo es um kreative Selbstständigkeit ging. Das würde mich übrigens auch interessieren, wie kamst du da überhaupt hin? Also was hat dich da hingezogen als Anwältin? Genau.
Ja, das ist super Fragen. Ich habe ich hab viel Hintergrund im Urheberrecht oder Recht der neuen Medien und E-Commerce. Auch deswegen, weil ich, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Lehrbeauftragte bin an verschiedenen Hochschulen in Baden-Württemberg und insbesondere zum Bereich gewerblichen Rechtsschutz. Und ein Teil vom gewerblichen Rechtsschutz ist Urheberrecht. So dass ich mich dann ganz regelmäßig mit Fragen auch zu Kreativen auseinandersetzen muss und da gucke, was gibt's für neue Fälle, was sind spannende Fälle für die Studierenden, wie kann ich das am besten erklären und so weiter. Das macht mir Spaß und das mache ich ganz regelmäßig. Und hier freut es mich natürlich, wenn ich in der Kreativszene auch allgemein dazu sprechen kann, wie so die Regeln und Vorgaben sind. Die Nähe zur Kreativszene kommt, glaube ich, auch einfach aus einer persönlichen Vorliebe. Ich habe auch früher ganz viel gemalt und gebastelt und fand Kunst immer ganz spannend. Und ich gehe gerne ins Museum. Ich bin auch bei den jungen Freunden der Staatsgalerie Stuttgart und versuche, möglichst viel Kunst mitzunehmen oder in meinem Alltag mit aufzunehmen. Ich bin auch mit einem bekannten Stuttgarter Künstler gut befreundet, der aus der Street Art kommt. Mit dem habe ich dann viel diskutiert darüber, ist Street Art Kunst oder ist es vielleicht sogar Sachbeschädigung, wenn ich an einer Hauswand tagge. Da kann man sich schön diskutieren darüber, was ist Kunst, was macht es, muss es schön sein, darf es auch wehtun oder nicht. Und dann schaue ich mir einfach auch so die Netzwerke in Stuttgart an, was gibt's für spannende Frauen, weil ich, also als Anwältin, es gibt ungefähr 35% Anwältinnen in Deutschland. Das ist wirklich, finde ich, eine zu geringe Anzahl an Frauen. Und ich versuche dann immer auch andere selbstständige Frauen oder andere Anwältinnen kennenzulernen. Und da das Innovative Women Netzwerk hat einfach immer so spannende Talks. Und wenn da Talks mit Kreativen sind, wie jetzt mit dir zum Beispiel, da gucke ich mir das auch gerne an, weil das natürlich ein ganz anderer Horizont ist für mich. Ich arbeite immer nur ich arbeite halt hauptsächlich mit Worten, mit dem geschriebenen Wort, mit dem gesprochenen Wort. Und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Aber die bildenden Künstler und was malen oder was designen, das finde ich einfach immer sehr inspirierend und spannend. Und das, was du machst auch, also ich finde es fantastisch. Ja? So Handlettering ist was, das hatte ich lange Zeit so nicht auf dem Schirm. Ich habe früher auch total gerne geschrieben und ich hatte auch so einen Stift für Kalligrafie mit so einer Feder, die so ein bisschen dicker war. Und dass das eben eine Selbstständigkeit ermöglicht, finde ich fantastisch und absolut unterstützenswert.
Ah, oh, cool. Richtig, richtig cool. Ich glaube, also wie gesagt, wir haben einige Fragen, die werde ich dir jetzt nach und nach stellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wahrscheinlich du uns noch Fragen sagen kannst und sie uns beantworten kannst, die wir gar nicht wissen, dass wir sie stellen müssten. Von daher fühl dich frei, auch Fragen zu beantworten, die ich nicht stelle, damit wir hier einfach möglichst viel lernen und mitnehmen. Genau, okay, ich bin ja, wie gesagt, in der kreativen Szene unterwegs und die wahrscheinlich meistgestellteste Frage ist, darf ich Bilder nachmalen? Und also ich meine, dass man sie nachmalen darf, das kann man wahrscheinlich recht schnell beantworten. Im Privaten, in seinem Kämmerlein darf man gar vieles. Aber was darf ich damit machen, beziehungsweise was darf ich nicht damit machen?
Ja, das ist eine super Frage, die du auch schon teilweise selbst beantwortet hast. Und vorhin hast du auch einmal kurz gesagt, ja, wir haben ja häufig schon ein Gefühl, wir haben so ein Gefühl dafür, was darf man und was darf man nicht. Aber du kannst uns jetzt sagen, wie es wirklich ist. Und ich finde das ganz schön, weil sozusagen aus den Basics heraus das Recht soll uns, also das ist das geschrieben, was wir eben denken, was richtig oder was falsch ist. Und die meiste Zeit muss es auch mit unserem Gefühl übereinstimmen oder es sollte eben übereinstimmen, dass wir halt hinterher sagen, ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, dass das erlaubt ist und dass das nicht erlaubt ist. Mhm. Und häufig ist es so, dass dein Gefühl schon den richtigen Indikator gibt, ob was erlaubt ist oder nicht. Aber natürlich in den Feinheiten, ja, wenn wir ins Gesetz reingucken, ist es dann nochmal anders. Und die Gesetze, in die wir da am besten reingucken, wenn wir was abmalen oder künstlerisch was entwickeln, ist das Urheberrechtsgesetz. Oder bei Schriften, vielleicht kommen wir noch in das Geschmacksmusterrecht oder Designrecht rein, aber oder Designgesetz, aber jedenfalls im Urheberrecht ist immer ein guter Ausgangspunkt. Und bei Kreativen ist es halt so, wenn die ein Werk schaffen, das eine persönliche geistige Schöpfung ist, dann ist die Person, die das entwickelt hat, der Urheber, ja, oder Urheberin, ja, von einer persönlichen geistigen Schöpfung. Und dann genießt es einen Schutz unter dem Urheberrechtsgesetz und schützt den Urheber in seiner persönlichen Beziehung zu der Schöpfung und auch in der wirtschaftlichen und materiellen Beziehung zu der Schöpfung. Also ich als Urheberin oder Urheber an meiner schöpferischen Kreation, also an meiner persönlichen geistigen Schöpfung, darf partizipieren und bestimmen, was mit meinem Werk eigentlich passiert. Mhm. Wenn ich jetzt so ein Werk habe und das eben abmale, also wenn ich jetzt, also du machst, genau, also du hast eine ganz tolle Postkarte Design und ich finde die schön, aber ich will die nicht kaufen, sondern ich mal die ab. Ich sehe das auf meinem Computer, ich mal die ab und die sieht am Ende fast genauso aus wie deins. Und dann denke ich mir,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Ich denke mir, sieht super aus, total schön. Und dann kommt eine Freundin rein und sagt, boah, das ist ja toll, das könntest du ja auch zu Geld machen. Und dann denke ich mir so, ja, das wäre schon super, wenn ich es auch verkaufen kann. Und dann ist eben der Unterschied, wie du schon gesagt hast, habe ich diese Karte abgemalt und verschenke die vielleicht einmalig an meine Mutter oder an meine Schwester oder im ganz privaten Kreis, im stillen Kämmerle, oder male ich was ab, was ich nicht selber geschöpft habe, sondern was eine Kreation von einer anderen Person ist und hänge mir das auf in mein Zimmer, aber eben nicht im Museum oder an einem öffentlichen Ort. Das ist erlaubt, das ist in Ordnung. Aber wenn ich jetzt hingehe und deine Postkarte abmale und die dann kommerzialisiere und verkaufe, dann habe ich nicht nur eine Vervielfältigung gemacht, also so heißt es, eine Kopie, eine Vervielfältigung von dem Werk, sondern ich versuche damit auch wirtschaftlich eben dann Geld zu verdienen. Ja, und für beides brauche ich die Einwilligung des Urhebers oder eine Erlaubnis oder ein Nutzungsrecht, sagt man dann auch. Ja.
Okay.
Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben, ja, die da möglicherweise daraus rauskommen. Ja. Also im ersten Schritt ist immer die Frage, liegt eigentlich schon eine persönliche geistige Schöpfung da, die eine ausreichende Schöpfungshöhe erreicht? Und da kann man sich richtig schön streiten, vor allem eben bei kleineren Kreationen. Ab wann ist diese Höhe erreicht? Ab wann ist eigentlich ein Werk urheberrechtlich geschützt? Und da gibt es natürlich auch Gerichtsstreitigkeiten dazu. Also es gibt keine allgemeingültige Definition, sondern es ist dann immer eine Frage des Einzelfalls und eine Frage des Gesamteindrucks, wo das Bauchgefühl dir häufig schon sagt, was richtig ist. Ja, also wenn du halt ein Werk siehst oder eine Kunst siehst und sagst, wow, okay, das hat irgendwie eine Eigenart, das hat bestimmte Merkmale, die herausstechen, das hat einen Wiedererkennungswert. Und sei er noch so gering, dann sind wir viel eher im Bereich des Schutzes, als wenn wir eine, ja, vielleicht ein ganz einfaches Buchstabenschriftbild, das super leserlich ist, nicht besondere Eigenarten oder besondere Merkmale hat, die sich da ganz arg hervortun, dass es einen großen Wiedererkennungswert hätten. Da sind wir dann eher im Bereich der, dass es nicht urheberrechtlich geschützt ist.
Also wenn ich zum Beispiel, was ich jetzt zwar nicht mache, aber ich frage mich gerade, wenn ich eine Postkarte gestalte mit einer Computerschrift, also zum Beispiel Arial, und ich schreibe da einfach nur drauf Happy Birthday und mache einen roten Hintergrund und die Schrift ist weiß oder keine Ahnung, und dann verkaufe ich das und jemand anders macht es genauso nach. Nimmt vielleicht nicht Arial, sondern nimmt vielleicht Helvetica, aber super ähnlich. Aber ich bin ja eigentlich, also das hat ja keine besonders hohe Schöpfungshöhe, oder?
Also du hast einen roten Hintergrund und eine Schrift.
Genau.
Ja. Hat keine besonders hohe Schöpfungshöhe, würde ich auch sagen. Ja, also da, kommt dann auf den Gesamteindruck an. Ja, aber wenn wir wirklich sagen, also der Hintergrund ist nicht irgendwie noch mit Wasserfarben verschwommen oder irgendwie hat was Besonderes, wo du halt sagst, okay, das ist jetzt hier, der rote Hintergrund ist total auffällig und total besonders und da hat sie sich so viel Mühe gegeben, sondern einfach nur basic, platt, rot, schwarze Schrift oder weiße Schrift. Das wird wohl nicht schutzfähig sein.
Das heißt, das darf man auch einfach nachmachen sozusagen. Sowas. Okay, jetzt aber zum Beispiel im Handlettering-Bereich, wenn es dann um den Spruch geht. Also bleiben wir zum Beispiel eben jetzt beim Happy Birthday oder herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Also, dass man herzlichen Glückwunsch sagt, das ist halt so in Deutsch, ne? Aber wie ich das jetzt anordne, wenn ich das jetzt sozusagen einfach eben in einem Lettering-Stil, der ja jetzt auch, also natürlich hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil, aber ja, also manche ähneln sich da ja dann doch. Und wenn ich das jetzt einfach nur von der Anordnung quasi ähnlich mache oder womöglich gleich, also ich schreibe herzlichen in Druckbuchstaben und Glückwunsch geschwungen. Und ein anderer macht es genauso, natürlich mit seiner Hand und natürlich sieht es ein bisschen anders aus. Es ist nicht 1:1 kopiert. Ist das geschützt?
Ja, die Juristen und ihr, es kommt drauf an. Wenn wir uns ganz konkret ein Beispiel angucken könnten, kann man es vielleicht sagen, aber im Endeffekt muss ich sogar sagen, dass so einen Fall müssten wir vor Gericht einmal testen und dann gucken, was sagt ein Gericht eigentlich dazu? Ist von dem ursprünglichen, also das herzlichen Glückwunsch als Wort nicht urheberrechtlich geschützt ist klar. Also das ist ein ganz normaler, also ein alltäglicher Glückwunsch, der gesagt wird. Wenn ich den zu Papier bringe, ist das auch nicht geschützt, nicht als Zitat oder so. Aber, und dann sagst du, es kommt halt darauf an, wie ist das jetzt ausgestaltet? Und dann für die Schöpfungshöhe kommt es eben darauf an, wie besonders ist es ausgestaltet und du hast jetzt hier eine bestimmte Anordnung und eine bestimmte Form von den Buchstaben. Und da müssten wir jetzt überlegen, was würden Personen, die nicht ganz kunstfremd sind oder vielleicht aus dem Bereich sind, aber nicht du selber, weil du bist immer biased, das ist ja, du sagst ja, das ist dein Werk, ich habe das geschaffen, ich liebe das, das ist ganz besonders, sondern jemand, der etwas objektiver ist, aber sich da einigermaßen in den Kreisen auskennt, würde diese Person sagen, das hat einen besonderen ästhetischen Gehalt oder eine besondere Eigenart, bei der wir sagen müssten, das ist zum Beispiel eine künstlerische Leistung, dann sind wir vielleicht bei der angewandten Kunst, ja, oder es hat eben so eine Schöpfungshöhe, dass wir sagen, das muss geschützt sein. Ja, die Katharina soll daran partizipieren.
Okay. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass man sozusagen, wenn man was abmalt, man darf es verschenken, aber man darf es zum Beispiel nicht ins Museum hängen. Also das Museum ist jetzt eher unrealistisch bei den meisten. Was aber sehr viel realistischer ist, ist unser Instagram-Museum. Darf ich das dort posten, wenn ich das nachgemalt habe?
Also angenommen, es ist urheberrechtlich geschützt, ja, also machen wir das wirklich so, dass es eben, dass wir sagen, das ist ein geschütztes Werk schon von vornherein. Ja, das hat der ursprüngliche Urheber, die ursprüngliche Urheberin hat eine Schöpfungshöhe erreicht, persönliche geistige Schöpfung. Das ist schutzfähig. Wenn ich das dann abmale auf Papier, also ich sehe es vielleicht auf meinem Bildschirm und dann male ich es auf Papier ab, das ist eine Vervielfältigung, für die brauche ich eigentlich schon eine Erlaubnis, ja, ein Nutzungsrecht, dass ich das eben vervielfältigen darf. da sind kleine Unterschiede, sind egal. Ja, das eine ist vielleicht digital als Foto und ich male es jetzt mit anderen Stiften, mit anderen Farben oder leicht anderen Farben ab. Aber wenn ich erkenne, dass es genau das ursprünglich oder dass es eben das war mit kleinen Unterschieden, dann habe ich eine Kopie oder eine Vervielfältigung. Wenn ich die jetzt bei Instagram hochlade und ich habe da meine eigene Followerschaft, dann mache ich das da meinem Publikum zugänglich. Und möglicherweise gebe ich mich sogar als Urheber aus dafür. Also ich male das, ich habe das ja hier vervielfältigt und jetzt lade ich das hoch und zeige das allen Followern, die dann denken, ich hätte das gemacht. Das ist, wenn es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Gewerk gehandelt hat, ist es nicht erlaubt. Also da machst du dich Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchend, setzt du dich da dabei aus, wenn es rauskommt. Ja. Also da muss man schon vorsichtig sein. Wenn das ursprüngliche Werk aber schon gar nicht geschützt war, weil es eben diese Schöpfungshöhe nicht erreicht, ja, weil es so wenig eigenartig ist, dass es oder so wenig besonders ist, dass man sagt, es genießt nicht den Schutz des Urheberrechts, dann kann ich das auch hochladen. Ja, weil dann ist der, müsste man sagen, ist der Wert in der Hinsicht sozusagen so gering, dass ich da keine Rechtsverletzung begehe und einfach mein eigenes Ding mache oder das eben da niemanden verletze in seinen Rechten.
Okay, aber wenn ich den Künstler, den ursprünglichen quasi verlinke, das machen ja dann viele, dass sie sagen Inspired by und dann den Account verlinken, ist das schon genug oder muss ich wirklich aktiv mir vorher die Erlaubnis einholen?
Ja, da kommen wir auch in den schönen Bereich. Also wenn ich ein urheberrechtliches Werk, urheberrechtlich geschütztes Werk habe, dann könnte es sein, dass ich das abmale oder eben vervielfältige, aber gleichzeitig ein bisschen verändere. Es kriegt vielleicht meinen persönlichen Touch. Und das könnte eine Bearbeitung sein. Eine Bearbeitung des urheberrechtlich geschützten Werks. Und für eine Bearbeitung brauche ich die Einwilligung des Urhebers oder der Urheberin. Also ich müsste fragen, darf ich das Werk abmalen und darf ich es auch bearbeiten? Und darf ich das dann bei Instagram posten oder hochladen und meiner Community zugänglich machen? Und wenn die Person sagt ja, dann ist es kein Problem. So, wenn die Person sagt nein, dann, und es eben eine Bearbeitung ist, ja, ich erkenne noch das alte Werk, ich habe nur meine persönliche Note, die das nicht besonders, die nicht wesentlich was anderes daraus macht, hinzugefügt. Und davon zu unterscheiden, ist die freie Bearbeitung. Und wenn ich etwas frei bearbeite, deswegen so die Frage, was ist inspired by, ja, wie sehr weiche ich ab? Wenn ich was frei bearbeite, dann entsteht aufgrund von meiner eigenen persönlichen kreativen Leistung ein neues urheberrechtlich geschütztes Werk. Und dann haben wir zwei. Also wir haben das Original, das urheberrechtlich geschützt ist. Und weil ich so frei darüber gegangen bin und man erkennt, dass ich quasi was, ja, vielleicht künstlerisch zitiere oder dass ich was, ein Element verwendet habe, aber wirklich meine eigene Kreation da drauf gepackt habe, dann habe ich mein eigenes Werk geschaffen. Und das kann ich dann eben selber, weil ich bin Urheber an dem frei bearbeiteten Bild, an der neuen kreativen Schöpfung, und da kann ich dann auch eben entsprechend all meine urheberrechtlichen Rechte liegen dann bei mir als Urheberin.
Okay. Ja,
und dann kann ich das auch bei Instagram posten. Und wenn ich da dann freundlicherweise sage, wo das inspiriert ist oder worauf die freie Bearbeitung basiere, dann freut sich sicherlich der ursprüngliche Urheber vom Original oder von meiner Inspirationsquelle darüber, wenn er oder sie genannt wird.
Aber es gibt jetzt wahrscheinlich keine genauen Regeln, nach denen man sagen könnte, das ist frei genug und das ist zu nah, oder?
Ich würde sagen, das ist ganz, ganz schwer. Ja, also es gibt auch viele Streitigkeiten, Gerichtsstreitigkeiten, bei denen es dann genau darum geht, ist es eine Bearbeitung, wo ich wirklich eine Einwilligung dafür brauche? Ist es eine freie Bearbeitung? Ist es eigentlich was ganz Neues? Also du könntest dich ja auf den Standpunkt stellen, wenn dich jemand anschreibt und sagt, hey, das ist von mir geklaut, dann kannst du als Verteidigung würdest du wahrscheinlich erstmal sagen, also entweder das ist gar nicht urheberrechtlich geschützt, was du gemacht hast, das hat die Schöpfungshöhe schon nicht erreicht, das ist völlig frei, ich kann das völlig frei verwenden oder eben was Ähnliches machen. Oder du sagst, ich habe was ganz Neues geschaffen. Das hat mit dem Alten eigentlich nichts mehr zu tun. Also ich wurde einfach nur inspiriert, aber das ist was ganz Neues. So, aber da die Grenze zu finden, ist wirklich sehr, sehr schwer. Also es ist einfach eine Einzelfallfrage und vielleicht auch eine Bauchgefühlfrage. Ja, also eben, dass du sagst, okay, ja, das Alte ist schon wirklich sehr sichtbar. Vielleicht ist es nur eine Bearbeitung. Mhm. Oder da sind so viele neue Elemente dran und da ist so eine Eigenart dabei. Eigentlich erkennt man den Zusammenhang nicht mehr.
Mhm. Okay, spannend. Das heißt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur die Farben verändere oder nur so kleine Elementchen noch hinzufüge oder so, dann ist es eher, könnte man jetzt sagen, nicht. Dann ist es eine Bearbeitung, aber keine freie Bearbeitung sozusagen.
Genau, dann ist es eher. Also wenn ich einfach nur, wenn ich wie mit so einem Durchscheinpapier das abmale, mhm, und dann hier und da was ergänze oder die Farben austausche, dann habe ich eigentlich ich habe möglicherweise eben sogar schon eine Vervielfältigung und dann eine Bearbeitung und habe einfach, und da brauche ich dann wirklich eine Einwilligung oder eben die entsprechenden Nutzungsrechte, mhm, das zu tun. Ja. Was auch passieren kann, angenommen, ich mache das jetzt auf eine Art und Weise, die wirklich sozusagen nicht schön ist. Also ich habe, wenn ich ursprünglich ein urheberrechtlich geschütztes Werk habe und dann hat der Urheber oder die Urheberin auch das Recht, dass es nicht entstellt wird. Ja, also, mhm, dass es eben nicht komplett unanschaulich wird oder verunstaltet, mhm, wird, genau. Das könnte dann eben eine Entstellung sein, ja. Und auch davor ist der Urheber oder die Urheberin geschützt.
Mhm. Okay.
Und kann sowas eben versuchen zu verhindern. Ja.
Krass. Jetzt haben wir also schon über die Gestaltung, ja, gesprochen. Was, finde ich, so ein bisschen daran anschließt, ist der Inhalt. Also beim Lettering geht es ja viel um Sprüche auch. Und da kommt ganz oft die Frage auf, wenn ich jetzt einen Spruch auf Pinterest zum Beispiel sehe, also zum Beispiel sowas wie "Do not worry", aber mit Donut geschrieben, weißt du? Hast du vielleicht schon mal gesehen. Also das ist ja schon so ein bisschen kreativ. "Do not worry" habe ich mir jetzt selber nicht ausgedacht. Ich weiß aber auch nicht, wer sich das ursprünglich ausgedacht hat, weil es gibt 10 verschiedene Werke auf Pinterest. Darf ich das danach machen?
Schöne Frage. Pinterest ist eine amerikanische Firma und wir wissen auch nicht, ob die Schöpferin oder der Schöpfer von Donut Worry in den USA ist vielleicht oder in einem anderen Staat. Das Urheberrechtsgesetz, mhm, gilt natürlich nur in Deutschland. Und in der Union haben wir eine Richtlinie dazu. Da kommen sogar Gesetzesänderungen in Kürze. Das heißt, ob du möglicherweise, wenn du Sachen aus dem amerikanischen Bereich oder aus dem anderssprachigen Bereich oder aus einem anderen Land übernimmst, Rechte in anderen Ländern verletzt, das können wir hier sozusagen schwer oder kann ich schwer einordnen als deutsche Anwältin. Aber das ist eigentlich immer was, was mitbedacht werden muss. Ja, das möglicherweise, mhm, könnte ich unter einem Copyright in den USA oder so vor Gericht gezerrt werden. Ja, da gilt dann was ganz anderes. Mhm. Für Deutsche müssten wir uns wieder die Frage stellen, ist Donut Worry so besonders, dass da eine Schöpfungshöhe erreicht ist, dass wir sagen, okay, das verdient einen Schutz unter dem Urheberrechtsgesetz. Ja, das ist so, mhm, besonders, dass da die Künstlerin oder der Kreative geschützt werden muss. Ich tue mich da ein bisschen schwer, aber ich kann das nicht sozusagen final sagen. Als Beispiel hatten, mhm, wir ein Gerichtsverfahren in Deutschland, ich glaube, es war LG Bielefeld, Landgericht Bielefeld. Da ging es darum, dass jemand auf Twitter geschrieben hat, seit wann ist Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich Laktoseintoleranz, Veganismus und Helene Fischer. Ich glaube, irgendwie so, das war so der Spruch. Und das, also hat jemand auf Twitter gepostet und konnte dann auch sagen, dass halt diese Person ursprünglich die war, die sich das halt ausgedacht hat. Oder war halt so das erste Posting, konnte das nachweisen, so hier, das war meine Idee. Und das hat dann jemand genommen und auf eine Postkarte gedruckt und verkauft und damit Geld gemacht, also das kommerzialisiert. Und das hat dann der Urheber oder die Urheberin gefunden oder entdeckt, weil es wahrscheinlich auf dem Postkartenstand irgendwo war oder im Internet angeboten wurde und hat dann diese Person verklagt und hat gesagt, es verletzt meine Urheberrechte, dass mein Twitter-Spruch dort jetzt auf der Postkarte ist. Und dann wurde auch eben das Argument gebracht, naja, das ist ja, da ist gar keine Schöpfungshöhe erreicht. Ja, das ist nicht urheberrechtlich geschützt. Das war das Gegenargument. Und dann hat eben das Gericht auch das tatsächlich bestätigt und hat eben gesagt, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist ohnehin schon ein bekannter Spruch. Das ist auf jeden Fall nicht von der Person, die das auf Twitter benutzt hat. Die ist jetzt hingegangen und hat diesen Spruch verändert und hat da Modebegriffe wie Laktoseintoleranz und Veganismus und dann eben eine zeitgenössische Künstlerin, Helene Fischer, genannt und hat da das halt so ein bisschen witzig gemacht. Aber das reicht nicht aus, um eine kreative Schöpfungshöhe zu erreichen. Also da braucht es mehr. Ja, und da haben wir, das ist sozusagen ein Anhaltspunkt für einen sehr, sehr kurzen Text, wo es dann auch tatsächlich nicht gereicht hat. Es gibt andere Zitate, die dann so besonders sind, dass man sagen muss, okay, die sind so kreativ oder haben so einen Charme, dass das ist einfach, das muss oder ist geschützt in Deutschland. Ja. Bei dem Spruch nicht, und das dann, und da könnte man vielleicht überlegen, do not worry, ja, ist das jetzt hier wirklich schutzfähig oder nicht? Ich kann es nicht abschließend sagen, aber ich hätte da schon meine Zweifel, muss ich sagen.
Okay, das heißt, Sprüche generell, weil ich finde auch, man denkt halt immer, naja, das ist halt einfach Deutsch. Also das ist halt Sprache und das kann mir ja sozusagen keiner beweisen, dass ich nicht einfach selber diesen Satz im Kopf hatte. Also da ist es schon auch, dass man es quasi, dass die Gegenseite mir das beweisen müsste, oder? Dass sie da die Ersten waren. Kann man das so sagen?
Also was ich im kreativen Prozess schon empfehle, ist auch eigene Unterlagen aufzubewahren oder irgendwie zu speichern, vielleicht auch mit Datum. Ja, weil es also einmal tatsächlich sein kann, dass ich das selber brauche, weil ich das Gefühl habe, dass mich jemand kopiert oder nachmacht und ich mich vielleicht dagegen wehren möchte. Oder wenn ich tatsächlich Sorge habe, dass mir möglicherweise jemand auf mich zukommt und dann eben sagt, hier, das ist doch geklaut oder das hast du doch von mir. Und dann sagst du, ja, ich kenne die Person gar nicht und ich wusste nicht, dass sie genau das Gleiche macht. Vielleicht kann man da auch eine Unterscheidung treffen. Also bei kreativen Schöpfungen, wenn da ganz viele Leute auf die gleichen Ideen kommen, dann ist es vielleicht eher nicht schutzfähig, ja, also, oder schutzwürdig, weil überall die gleichen Ideen kommen. Bei künstlerischen Werken, ja, bei besonderen Zeichnungen, bei Malereien, bei besonderen Musikstücken, die sind dann so unterscheidbar oder so erkennbar, da merken wir schon, dass eine andere Person nicht auf diese Ideen kommen würde oder nicht genau das Gleiche gemacht hat. Also keine zwei Menschen erfinden zufällig ganz genau das gleiche Lied von Anfang bis Ende. Oder zwei Menschen schreiben nicht ganz genau das gleiche Buch zufälligerweise. Ja, die setzen sich vielleicht mit dem gleichen Inhalt auseinander, aber sie benutzen andere Sätze, andere Wörter. Und je kürzer der Spruch, desto weniger schnell erreiche ich diese Schöpfungshöhe. Weil je kürzer der Spruch und je kürzer das Zitat, desto weniger habe ich einen Bereich, wo man sagen muss, okay, das ist echt kreativ gewesen. Ja, oder echt.
Ja. Das heißt, man kann vielleicht so als Richtlinie festhalten, wenn ich jetzt einen Spruch auf Pinterest sehe, einfach eben, der jetzt nicht wahnsinnig abgefahren und kreativ ist, sondern einfach ein Spruch, dann darf ich den nehmen. Der ist dort meinetwegen einfach nur schwarz auf weiß geschrieben mit einer ganz simplen Schrift. Und ich gestalte den jetzt in dem Lettering, mache einen Aquarellhintergrund dahinter und so weiter und so fort. Habe also nur inhaltlich den Spruch übernommen. Dann wäre das jetzt von vorhin diese freie Bearbeitung und hätte einen eigenen Urheberrechtsschutz, oder?
Ich würde fast meinen, also wenn vorher der Spruch schon nicht geschützt war unter dem Urheberrechtsgesetz, dann ist sozusagen, also dann ist weiß auf schwarz oder so ohnehin nicht schutzfähig. Deine Zeichnungen und das, was du als Gesamtwerk geschaffen hast, inklusive Spruch, das könnte dann schon urheberrechtsschutzfähig sein. Also das, wenn du halt sagst, ich mache ein Aquarell und ich mache das richtig schön und ich benutze meinen eigenen Handlettering-Stil und dann benutze ich den Spruch, don't worry, be happy oder so, ja, wo man einfach sagen muss, okay, total basic. Und das sind so inspirational Quotes. In der Gesamtschau, also dann sind die Wörter nicht geschützt, aber in der Gesamtschau, das, was du kreiert hast als Aquarell und mit deinem Lettering-Design und wie du es eben, was du selber kreiert hast, das könnte dann wiederum geschützt sein. Und das ist dann aber vollkommen dein eigenes Werk.
Ja. Jetzt gibt es noch einen Bereich, der auch ganz oft vorkommt, und zwar das Zitieren von Liedtexten. Sind Liedtexte geschützt?
Da können wir jetzt unsere Grundsätze anwenden. Ja, wenn die Liedtexte besonders kreativ sind oder wenn ich vielleicht auch wirklich sofort erkenne, das ist genau ein Künstler, der das so gemacht hat. Ich habe vorhin auch überlegt, so atemlos durch die Nacht, dieser Spruch von Helene Fischer. Ich bin mir gar nicht sicher, dass Helene Fischer diesen Song geschrieben hat. Also haben wir möglicherweise eine andere Urheberin oder einen anderen Urheber für den Songtext. Ich denke sofort an dieses Lied. Und ich denke sofort daran, dass jemand eben diesen Titel und dieses Lied und so gemacht hat. Ob das urheberrechtlich geschützt ist, weiß ich nicht. Aber trotzdem ist es damit so verknüpft, dass ich vom Bauchgefühl her davon abraten würde, das jetzt auf eine Postkarte zu machen und die zu verkaufen. Also ich würde da dann doch eher dazu raten, zu versuchen, eine eigene Kreation zu finden oder ein eigenes Wortspiel, das vielleicht auch ähnlich ist oder eben auch was ganz anderes ist, um dann zu sagen, das will ich jetzt kommerzialisieren. Also nicht an einem Bekannten oder an einem Songtext, der besonders kreativ ist oder den ich gerne benutzen will, gerade weil er so pfiffig ist. Ja, also genau weil die Zeile oder die zwei Zeilen so pfiffig sind, dass ich es genau deswegen benutzen will, da begebe ich mich schon in den etwas unsichereren Bereich hinein. Ist dann die Frage, ob ich das Risiko tragen will oder nicht. Ja, wenn ich sage, es ist mir egal, ich probiere das einfach, sollen sie doch kommen, ist eine andere Entscheidung, als zu sagen, okay, ich bin da vorsichtig. Ja.
Also man kann schon wahrscheinlich so wirklich festhalten, dieses, sobald ich es kommerzialisiere und mit diesem Liedtext jetzt Geld machen möchte, da wird es schwierig. Das einfach nur zu gestalten, den Liedtext zu posten und so, das ist noch okay.
Ja, also wenn du als Selbstständige oder als gewerblich, wenn du gewerblich agierst oder selbstständig bist und deinen Instagram-Account dafür benutzt, Werbung für dich zu machen, dann ist es auch schon Teil deiner Kommerzialisierung. Also okay. Es ist insofern wäre das schon, das ist schon der Schritt nach außen. Ja, du machst Werbung für dich mit dem, was du da gemacht hast, und das ist im Teil deiner Selbstständigkeit. Das heißt, du musst nicht unbedingt Geld verdienen damit. Ja, du musst nicht unbedingt zu Geld machen. Das ist ein ganz klarer Indikator. Aber alleine die Tatsache, dass du eben Werbung machst mit den Motiven, die du bei Instagram oder auf deinem Social Media Account hochlädst, das ist schon Werbung für dich.
Das ist schon kommerziell genug sozusagen. Das ist schon kommerziell genug. Ja. Okay, das ist ein super spannender Punkt, finde ich, weil das hatte ich im Kopf jetzt auch anders abgespeichert, zum Beispiel das kommerziell eben so dieses klassische, ich drucke auf eine Postkarte und verkaufe es. Aber das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, dass man eben auch, wenn man gewerblich tätig ist, alles, was man postet, weil das sehe ich zuhauf, dass irgendwie eben Liedtexte, ja, egal ob bekannt oder nicht bekannt, die sind halt manchmal auch nur in einer gewissen Branche bekannt, wenn es jetzt keine Helene Fischer ist, sondern halt einfach Bands, die man jetzt nicht jeder kennt, aber trotzdem. Also ich meine, Lied ist Lied und Text ist Text, so, ne?
Genau, aber Lied ist Lied und Text ist Text. Wie gesagt, es kann halt sein, dass der Ausschnitt, den ich wähle, an sich diese Schöpfungshöhe nicht erreicht. Da können wir uns immer streiten. Okay. Und wenn die Schöpfungshöhe nicht erreicht ist und es nicht urheberrechtlich geschützt ist, dann ist es gar kein Problem, das hochzuladen. Falls aber doch, ja, dann haben wir einfach zahlreiche Urheberrechtsverletzungen auf Social Media. Das haben wir ohnehin. Ja, das ist einfach, ist einfach ganz häufig so, dass ich, es passiert ganz häufig in der Praxis, dass irgendwas gescreenshottet wird oder Viva verwendet wird, ohne dass die Person mindestens mal getaggt wird oder darauf hingewiesen wird oder wenigstens um Erlaubnis gefragt wird. Und so haben wir, glaube ich, auf Social Media Accounts haben wir massig Urheberrechtsverletzungen.
Gibt es da in Deutschland Fälle, wo sowas quasi gerichtlich dann entschieden wurde oder so?
Ja, es kommt sicherlich immer wieder vor, dass Fotografen zum Beispiel ihre Bilder sehen und dass ihre Bilder woanders gepostet werden. Also auch Fotos sind entweder als künstlerische Werke oder als Lichtbilder geschützt. Oder dass eben auch Zeichnungen, die dem Urheberrechtsschutz unterfallen oder künstlerische Werke, dass die irgendwo gefunden werden. Und dass ich dann dagegen vorgehe und eben eine Unterlassung einfordere. Sicherlich gibt es wahrscheinlich täglich in Deutschland.
Ja. Aber eine Unterlassung einzufordern würde dann nur bedeuten, ich muss es halt löschen? Oder gibt es da dann gleich Geldstrafen?
Ja. Der Urheber hat verschiedene Rechte, die er geltend machen kann. Es ist auch nicht nur Unterlassung, sondern zum Beispiel auch eine Auskunft. Ich kann, wenn ich merke, das wurde benutzt oder vervielfältigt, zum Beispiel auch auf eine Postkarte gedruckt oder anders kommerzialisiert, auf einen Blog, auf einen Stift und so weiter, kann ich auch eine Auskunft verlangen, wie viel Geld damit eingenommen wurde oder wohin es überall verteilt wurde, und kann einfach quasi verfolgen, was passiert ist mit meinem geschützten Werk. Und die Unterlassung bedeutet natürlich, genau, also ich muss es löschen, ich muss es von Social Media runternehmen und möglicherweise eben auch versuchen, alles, was ich in den Verkehr gebracht habe, wieder zurückzuholen. Und ich muss mich verpflichten, der Unterlassungsvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Urheber und mir dann als Rechtsverletzerin. Und ich muss mich verpflichten, dass ich das in der Zukunft nicht wiederhole. Ja, das ist ein Versprechen. Und das ist nur wirksam, wenn es mit einer Vertragsstrafe belegt wird. Und da steht dann eben drin, wenn ich das nochmal mache, dann werde ich einen Betrag, entweder wird der Betrag komplett ausgeschrieben oder es ist ein nach dem Hamburger Brauch, ja, eben, also ein Ermessensbetrag, der dann da noch nicht konkretisiert ist, aber eben konkretisiert werden kann. Und das wird dann unterschrieben. Davor kann ich nur warnen, sowas zu machen. Ja, also das geht, also nur mit anwaltlichem Rat, niemals eine Unterlassungserklärung einfach so unterschreiben. Ja, das ist, kann sehr gefährlich sein, ja, weil, und auch sehr teuer werden. Okay. Also wenn mir jemand sowas schickt oder anbietet oder das sagt, müsste ich das immer prüfen lassen erstmal. Weil ich schließe dann einen Vertrag mit einer anderen Person und diesen Vertrag kann ich in der Regel auch nicht mehr kündigen. Der ist dann einfach da in alle Ewigkeit. Und gerade bei Sachen, die ich digital irgendwo hochlade, die sind vielleicht noch irgendwo in einem Cache drin. Vielleicht sind die in einem Backup. Und wenn ich in meinem Online-Shop oder auf einer Seite ein Backup wieder hochfahre, dann habe ich plötzlich wieder das Bild dort. Und dann habe ich plötzlich wieder die Rechteverletzung. Obwohl ich das gar nicht will. Es kommt nicht auf ein Verschulden drauf an, bei der Verletzung von Urheberrechten. Also ich habe auch, es gibt viele Datenbanken, wo ich Bilder mir rausholen kann und die dann bearbeiten kann. Und dann denke ich, diese Bilder sind frei. Ja, also da steht dann irgendwie freie Benutzung oder die haben Creative Commons Lizenzen. Wenn da ein Bild dabei ist, das aber ursprünglich gar nicht unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt wurde. Also wenn ich jetzt Fotografin bin und ich sehe dieses Bild in so einer freien Datenbank und ich habe aber nie eingewilligt, dass mein Bild in diese freie Datenbank kommt, dann hat die Plattform meine Rechte verletzt und jede Person, die das benutzt, im guten Glauben, hat auch meine Urheberrechte verletzt und das ist nicht geschützt. Also dieser gute Glaube ist nicht geschützt. Also ich sage, aber es wusste ich halt einfach nicht. Darüber kann ich mich nicht verteidigen. Das funktioniert nicht, sondern es kommt, also es ist egal, ob ich fahrlässig oder vorsätzlich die Rechte verletze des Urhebers. Es ist einfach faktisch passiert und damit bin ich auch dafür verantwortlich.
Okay, jetzt hast du schon was ganz Spannendes angesprochen, nämlich diese Fotoplattformen. Viele kennen und nutzen Unsplash. Kennst du Unsplash auch bestimmt?
Ich kenn's auch, ja.
Ja, genau. Und das ist ja, also ich weiß noch, wie ich die vor einigen Jahren entdeckt habe und mir dachte, das ist ja verrückt. Hier gibt's hochaufgelöste, mega gute Fotos und es steht sogar dabei, benutze sie für was auch immer du möchtest, sogar kommerziell. Und natürlich auch unkommerzielle Zwecke. Jetzt steht aber da, ich habe es gerade auch nochmal aufgerufen, man kann eben alle Fotos downloaden und kostenlos benutzen, kommerziell und nicht kommerziell. Und man braucht keine Erlaubnis quasi. Natürlich ist es schön, wenn man da den Künstler nennt oder so, aber muss man nicht. Was aber nicht erlaubt ist, die Fotos zu verkaufen ohne signifikante Veränderung. Und was steht da noch? Ja, die quasi zu vervielfältigen eben. So, jetzt ist die Frage, was ist eine signifikante Veränderung? Zum Beispiel kam die konkrete Frage rein, darf ich so ein Foto runterladen, zum Beispiel mit einem schönen Himmel, so als Hintergrund und darauf ein Lettering gestalten? Ist das schon signifikant?
Könnte sein. Wir können uns hier einfach überlegen, wie groß wird dieses Lettering draufgeschrieben. Ja, ist es klein und links unten in der Ecke steht da irgendwie Smile und der Rest ist dieses Bild, genauso wie es halt da war? Da hätte ich dann meine Zweifel, ja, weil ich einfach nur, müssen wir sagen, es ist wie so eine kleine Bearbeitung. Ja, ich mache einfach was in der Ecke. Oder ich gehe da eben full on drauf und schreibe in kompletter Größe mit meinem Lettering riesengroß Smile drauf mit noch irgendwelchen Verzierungen und ich weiß nicht was. Und das Bild, das ich verwende, tritt in den Hintergrund. Das ist ein schöner Hintergrund, aber das, was ich kreiert habe, ist da total plakativ vorne mit drauf. Dann würde ich sagen, das ist eine signifikante Veränderung, weil das Hauptwerk benutzt einfach den Hintergrund und hebt sich aber ziemlich stark davon ab.
Weil da verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz den Unterschied zwischen kommerzielle Nutzung und eben darf aber nicht verkauft werden. Also gut, ich verstehe, dass ich jetzt nicht das Foto mir runterladen darf und dann quasi selber so eine Plattform eröffnen und das verkaufen, weil es ist ja gar nicht meins, bin ja dann einfach nur ein Händler. Aber was wäre denn dann kommerzielle Nutzung? Zum Beispiel, dass ich es einfach auf Instagram poste?
Ja, dass du es auf Instagram postest oder dass du eine Postkarte damit machst und dann die Postkarte verkaufst oder dass du einen Poster machst und einen Poster damit verkaufst.
Aber das wäre ja wieder verkaufen und das ist nicht erlaubt. Aber ich darf es kommerziell nutzen. Kostenlos. Was darfst wäre dann die kommerzielle Nutzung?
Die signifikante Veränderung darfst du auch nicht verkaufen?
Wenn ich es signifikant verändert habe, darf ich es verkaufen. Das heißt, dann darf ich eine Postkarte drucken und so weiter. Ich darf es aber kommerziell benutzen oder zu kommerziellen Zwecken.
Ohne es signifikant zu verändern.
Genau, ohne es signifikant zu verändern. Also zum Beispiel, ich glaube, viele nutzen die Fotos zum Beispiel auf ihrer Website oder halt für irgendwelche Flyer oder also so kostenlose Printsachen sozusagen, womit man jetzt eben nur Werbung macht. Oder man postet sie einfach so nur auf Instagram, weil man sie halt schön findet. Das wäre ja schon kommerziell.
Genau. Ich meine, dass diese Plattformen wie Unsplash oder auch, ich glaube, Pixabay gibt es noch, die haben gesagt, okay, wir wollen der Welt, der Kreativwelt was Gutes tun und stellen eben ganz viele Werke zur Verfügung, kostenfrei, damit mehr Kreativität entstehen kann. Und dann gab es aber eben Copycats, die haben dann diese frei verfügbaren Bilder kopiert. Also von 1 Million Bilder haben die 900.000 kopiert und genauso angeboten wiederum. Ja? Mhm. Und das wäre ja unter der ursprünglichen freien Lizenz wäre das auch erlaubt gewesen. Weil wenn ich mit diesen Bildern alles machen kann, was ich will, dann kann halt auch ein Copycat hingehen und sagen, ja, dann nehme ich jetzt diese ganzen Bilder und mache nochmal eine zweite Datenbank auf. Darf ich ja, ist ja nicht verboten. Und das sollte verhindert werden. Also das wollen sie halt nicht. Ja, das ist quasi, die sagen, Künstler dürfen das eben frei verwenden und bearbeiten. Aber wir wollen nicht, dass unser Unternehmen komplett kopiert wird mit unserer Idee und wie wir halt diese Bilder zur Verfügung stellen.
Ja, ja, okay. Spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt kam noch eine Frage rein. Ich bin mir nicht sicher, ob die vorhin schon da so mit reingeschwungen ist quasi, wenn man ein Foto nachmalt. Der Fotograf hatte das Urheberrecht an seinem Foto. Aber wenn ich das jetzt nachmale, ist das, was du vorhin gemeint hast, dass es sozusagen dann nicht geschützt ist, weil ich ja nur eine andere Technik verwendet habe? Da kommt es wahrscheinlich auch wieder, wenn ich es jetzt mal selber beantworten müsste, drauf an, wie signifikant kreativ das Foto war. Also wenn es jetzt einfach nur ein Sonnenuntergang ist, da kann mir keiner nachweisen, sozusagen, das ist genau der Sonnenuntergang von dem Bild, weil, also Sonnenuntergänge sehen zwar jedes Mal anders aus, aber im Prinzip ja doch gleich. Oder?
Ja, super. Also, wenn ich ein Bild abmale und es ist so detailgetreu, dass man eigentlich sagen müsste, das ist eine Kopie, ich habe eine andere Technik, ich habe das mit der Hand abgemalt und vorher war es ein Foto. Und jetzt ist es abgemalt, aber es ist einfach genau das, dann haben wir eine Vervielfältigung. Also dann ist es einfach eine Kopie. Wenn ich aber keine Kopie habe, weil es wesentlich andere Elemente hat, ja, es ist inspiriert von einem Sonnenuntergang, aber es sind eben alle Sonnenuntergänge, die ich in meinem Leben so gesehen habe, finden Einfluss in diesen Sonnenuntergang, den ich da gemalt habe, dann habe ich keine Kopie, sondern ich habe ein ganz neues Werk. Ja. Oder ich habe es einmal komplett detailgetreu Punkt für Punkt abgemalt und habe dann aber mit meinem eigenen Stil noch was ergänzt. Ich habe vielleicht noch ein ganz deutliches, ich habe noch einen Leuchtturm hinzugefügt oder Menschen oder ein Boot oder so und irgendwie so deutlich was anderes gemacht, dann wäre es, wenn, dann möglicherweise eine Bearbeitung.
Okay.
Oder eine freie Bearbeitung.
Aber jetzt frage ich mich gerade, weil auf Instagram ja ganz viele Künstler, inklusive mir, ihre Werke quasi posten mit dem aktiven Aufruf, nimm das zu Übungszwecken, mach das nach, probier das aus. Livestreams, die viele Künstler machen, wo man eben gemeinsam ein Motiv gestaltet und dann posten das natürlich auch immer alle. Das ist ja aber ja aktiv quasi gewollt. Da muss man sich dann keine Sorgen machen, oder? Das darf man auch, also das darf man dann posten, auch wenn man gewerblich tätig ist und man sozusagen aktiv dazu aufgefordert wird vom Künstler.
Ja, also wenn du was entworfen hast, also du selber und es dann bei deinem Instagram-Profil hochlädst und sagst, liebe Leute, macht alle mit und schickt mir das, verlinkt mir das oder nicht, ist auch egal, dann verzichtest du sozusagen darauf, deine Rechte geltend zu machen, wenn das jemand so verwendet, wie du das eben, wie du dazu aufgerufen hast. Ja, dann sagst du, das ist mir, mein eigener urheberrechtlicher Schutz ist mir da nicht so wichtig, weil ich möchte, dass die anderen da partizipieren und damit üben. Und ich werde jetzt nicht losgehen und Schadensersatzforderungen geltend machen und Unterlassungserklärungen einfordern. Ja. Das könntest du dann, das wäre dann auch komplett widersprüchlich, wenn du das machen würdest. Ja, wenn du einerseits sagen würdest, macht alle mit und dann kriegen alle einen bösen Brief von deiner Anwältin. Das wollen wir nicht.
Also von dir. Ja. Ich weiß, wo ich in Zukunft hingehe, falls mir mal sowas vorgeworfen wird.
Aber okay. Falls du versehentlich oder absichtlich was benutzt hast, was nicht von dir war, aber es ist eigentlich urheberrechtlich geschützt. Und du nimmst also das von jemand anderem und rufst dann dazu auf, das nachzumachen. Dann begehst du, ja, indem du das hochlädst, eine Urheberrechtsverletzung und alle, die es nachmachen, auch wenn die das gar nicht wissen, ja, im guten Glauben, die machen das alle auch. Ja, deswegen Vorsicht. Und entweder darf es halt nicht schutzfähig sein, ja, weil es eben bei Buchstaben, also wenn ich wirklich einfach nur Buchstaben habe, dann ist es ganz schwierig. Aber wenn ich so, es gab mal einen Künstler im Mittelalter, der hat ja mit Buchstaben, der hat da dann Bäume und Personen dazu gemalt und so. Ja, also wenn jeder Buchstabe ein einzelnes Werk ist, dann habe ich da sehr schnell einen urheberrechtlichen Schutz, weil es halt so besonders ist. Die Schriftform an sich, eine Schriftform aus dem Mittelalter, ist schon ganz lange, schon so lange da, die ist gemeinfrei, sagt man da, die kannst du ohnehin kopieren, ohne Rechte zu verletzen.
Ich glaube, die Frage kam auch, wie lange gilt das Urheberrecht? Läuft es irgendwann aus wie ein Patent?
Genau, also das Urheberrecht, das hat eine Dauer von 70 Jahren bis nach dem Tod des Urhebers. Also nicht 70 Jahre nach Kreation des Werkes, sondern 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder des Künstlers. Da kann dann schon eine ganz schön lange Zeit vergehen. Und dann ist es gemeinfrei. Das heißt eben, Werke, wo die Künstler hunderte Jahre oder 100 Jahre oder eben über 70 Jahre verstorben sind, Mona Lisa zum Beispiel, damit kann ich alles Mögliche machen. Das ist gemeinfrei, das ist sozusagen des Urheberrechtsgesetzes so, den Urheber, den Künstler schützen will in der Beziehung zum Wert, in der geistigen Beziehung, in der materiellen Beziehung und die Partizipation in der wirtschaftlichen Hinsicht auch zulässt. Das hört eben 70 Jahre nach dem Tod auf und da soll die ganze Gesellschaft an dieser Kreation teilhaben. Also das wird dann einfach Gemeingut und alle dürfen das verwenden, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie da irgendwie angegangen werden.
Okay. Sag mal, wie ist es, wenn man seine Letterings und Illustrationen verkauft? Thema Nutzungsrechte. Kannst du dazu Empfehlungen geben oder uns ein bisschen erzählen, wie das gehandhabt wird? Denn das ist tatsächlich ein Thema, was ich selber ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass ich quasi eigentlich, wenn ich Designs verkaufe, auch Nutzungsrechte verkaufen muss. Und das nicht immer einfach alles automatisch inklusive ist. Kannst du uns aufklären, quasi, was gibt es alles so für Nutzungsrechte, so in unserem Bereich jetzt, was da relevant wäre und wie man damit umgehen sollte?
Die Antwort auf diese Frage bekommst du in der nächsten Podcast-Folge, die bereits nächsten Mittwoch online gehen wird. Ich habe mit Annalene noch viele weitere Themen besprochen und eure ganzen Fragen gestellt und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute!